ermutigst, vielleicht das ein oder andere auch deutlich machst in unserem Leben. Amen. Ja, eine spannende kirchengeschichtliche Zeit, in der wir stehen. Die Zeit vor Pfingsten, Himmelfahrt, alles so, was jetzt um uns herum passiert. Und ich habe letzte Woche ja schon angefangen, wirklich das ein bisschen so vorzubereiten, was Pfingsten eigentlich bedeutet und von dieser Kraft zu reden, die wir brauchen. Tja, und dann war die Situation, dass Jesus seinen Jüngern das verheißen hat, ihnen das gezeigt hat, was kommen wird. Und sie waren jetzt mit ihm am Ölberg und da standen sie. Und dann ging Jesus weg. Und dann waren sie so ein bisschen betröppelt zurückgeblieben. Ich lese uns einmal den Text, der für diese Predigt zugrunde liegt. Aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 14. Er sagt im Prinzip, damit wir den Anschluss wieder haben, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an der Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleider bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht auf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus und Simon, der Eiferer. Und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Jesus gibt ihnen einen Riesenauftrag. Und er trägt ihnen auch auf, sich nicht von Jerusalem zu entfernen und unbedingt, bevor sie etwas anderes machen, auf die Verheißung des Vaters mit Heiligem Geist getauft zu werden, zu warten, nicht vorher zu rennen. Und jetzt sehen sie Jesus weg. Zuvor hatte er ihnen wirklich diesen Wahnsinnsauftrag gegeben, Zeugen zu sein und das Evangelium weiterzutragen in Jerusalem, in Judäa und Samaria und letztlich bis an der Ende der Erde, an das Ende der Erde. Quasi als Nachfolger Jesus weltweit für die Verbreitung seines Evangeliums verantwortlich zu sein. Das war ja mal eine Hausnummer. Du bekommst von Jesus den Alleinvertrieb der Marke Evangelium weltweit anvertraut. Ein guter Bekannter von mir, der ist Manager in einer ziemlich hohen Verantwortungsetage. Der ist für ein namhaftes Soundsystem quasi der Vertriebsleiter für ein ganzes europäisches Land. Und er hat damit enorm viel zu tun. Und er segelt, immer wenn ich ihn treffe eigentlich, der segelt immer so ganz haarscharf vor einem Burnout. Das schon jahrelang. Der hat eine Wahnsinnsaufgabe, eine Aufgabe, die über seinen Horizont geht. Und er muss irgendwie Ressourcen schaffen, Kraft schaffen irgendwie, um das irgendwie hinzukriegen. Das überfordert ihn schier. Das sind Schleuderstühle, sowas. Und wir sind keine Top-Manager. Jedenfalls die meisten von uns nicht. Wir sind trotzdem für die Verbreitung des Evangeliums weltweit zuständig. Nicht nur für ein Land. Eigentlich hat Jesus gesagt, überall. Krass, oder? Vielleicht müssen wir in unserer heutigen Glaubenspraxis mal so ein bisschen nachjustieren. Wir denken oft, unsere Bedürfnisse sind das Maß der Dinge. Und wundern uns manchmal, ja, diese Bedürfnisse, die wir so haben, die wir auch immer wieder vor Jesus ausbringen, und das dürfen wir auch, ich meine das nicht kritisch, aber dass wir da irgendwie trotzdem nicht weiterkommen. Jesus hatte weit mehr als dich und mich im Blick. Er hat durchaus eine weltweite Perspektive. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und dafür möchte er die Jünger und dich und mich einsetzen. Das klingt im ersten Moment nach Überforderung, nach Stress. Aber in Wirklichkeit ist dieses Anvertrauen, dieses Auftrags eine unvorstellbare Aufwertung von uns. Jesus, der Sohn Gottes, kommt mit einem Auftrag in diese Welt, und als er diese Welt wieder verlässt, sind es die merkwürdigen Jünger, also du und ich, und auch ich, unfertiger Mensch, und du mit all deinen Schwächen, die er als geeignet für diesen Job ansieht. Das Wertvollste und Wichtigste, was er hat und was er weitergeben kann, das vertraut er dir und mir an. Das ist eine Adlung. Wir werden adlig gesprochen dadurch. Du und ich, wir sind in Jesu Augen geeignet, die Segensmarke Evangelium weltweit zu repräsentieren und weiterzugeben. Beruflich wäre das eine Beförderung direkt in die oberste Etage eines Konzerns. So viel bist du wert. Und dieser Auftrag, liebe Geschwister, das ist nicht nur so eine Sache, naja, das kann man machen oder nicht, oder kann man so wichtig nehmen oder nicht, sondern dieser Auftrag, der hat ganz viel mit unserer Identität zu tun. Wenn wir sagen, ja, ich will den Glauben, aber nur für mich, dann fehlt uns etwas von der Identität Jesu. Und dann fehlt uns etwas auch von der Kraft Jesu. Jesu hat ganz viel erlebt, ganz viel an Kraft empfangen, aber es war immer im Zusammenhang, im Kontext gestellt mit dem, wo er auch den Menschen diente, wo er das, wofür er zuständig war, Weitergabe. Dass er letztendlich sein Ja zu dem Auftrag Gottes, den er für ihn hatte, gab, hat das den Rückfluss oder den Rückbezug gehabt dazu, dass er die Kraft und die Autorität empfangen hat, dass es zu ihm kam. Und das ist ein Geheimnis im Reich Gottes. Und das ist etwas, was uns manchmal so schwerfällt. Ich denke, ich bin doch sowieso schon so kaputt. Und jetzt ist die Situation eh so blöd. Und jetzt kriege ich hier so einen Auftrag aufgedrückt und bin jetzt auch noch fürs Evangelium zuständig in meiner Nachbarschaft. Und die wollen das doch alle gar nicht und überhaupt nicht, alles so schlimm. Ich brauche doch nur Ruhe und ich will doch nur in die Gegenwart Gottes, und er soll mich in den Arm nehmen und soll mich streicheln und alles wird gut. Und komischerweise, wenn ich in dieser Haltung bleibe, Jesus tut das sogar. Er kommt, nimmt mich in den Arm, streicht mir über den Kopf und sagt, es wird alles gut. Aber komischerweise wird in mir noch nichts gut. Und ich habe immer in meinem Leben erlebt, da wo ich mit Menschen unterwegs war und ihnen etwas von dieser Liebe weitergegeben habe, und wenn ich mich oft gefühlt habe, kraftlos und nicht in der Lage, nicht befähigt, nicht in irgendeiner Weise dafür geeignet war, und trotzdem gesagt habe, Herr Jesus, okay, du hast mich dahingestellt, dann möchte ich, dass du durch mich lebst, dass deine Liebe durch mich auch zu anderen fließt. Da ging es mir besser. Dann ist etwas mit mir passiert, dann ist eine Kraft gekommen, die ich nicht erklären kann und die mir letztendlich das geschenkt hat, wonach ich mich so gesehnt habe. Und wenn ich das nicht getan habe, blieb ich unzufrieden, war immer irgendwie ein Mangel da. Dieser Auftrag Jesu ist für uns ein wesentlicher Teil unserer Identität. Diesen Auftrag gering zu achten und nicht anzunehmen, hinterlässt bei uns Identitätsprobleme in allem Negativen. Um diesen Auftrag dann letztlich mit Freude aber umsetzen zu können, verspricht Jesus uns, das musst du nicht alleine. sondern er gibt uns eine Spitzenausrüstung, die wir vorher von ihm erhalten sollen, die uns dann wirklich fähig macht, diesem Auftrag gerecht zu werden. Nämlich sein Evangelium zu repräsentieren bis an das Ende der Welt. An das Ende der Welt in deiner Familie. Wenn es ans Ende gekommen ist. Wenn die Kinder gegen dich rebellieren. Wenn deine Verwandtschaft vielleicht sagt, komm, hör auf. Dahin schickt dich Jesus an dieses Ende. Ans Ende deines Wohnortes, ans Ende deiner Arbeitsstelle. Eben an das Ende, an dich Jesus hingestellt hat. Wo immer das ist. Das gehört zu dir und ist Teil deiner Identität. Eins aber sollst du nicht ohne diese verheißene Ausrüstung losrennen und es aus eigener Kraft versuchen. Die Jünger, die hatten ja schon erlebt am Auferstehungstag, jetzt sind wir wieder hier im Text, dass Jesus sie mit Heiligem Geist angehaucht hatte. Der Heilige Geist war ja schon in ihnen, wie in jedem Jesus-Nachfolger, der Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. Aber sie brauchten noch mehr, und ich habe das letzte Woche mit so einem Becher dargestellt, der überfließt. Und wo das auch überfließt, dass das diese Kraft ist, letztendlich die diesen Auftrag, die dieses das, was Jesus hier den Jüngern aufträgt, möglich macht. Und Jesus verheißt für diesen gewaltigen Auftrag noch viel mehr Kraft und Möglichkeiten und Autorität. Sie sollten noch mehr Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf sie kommen wird. Im Bild können wir uns das so vorstellen, dass unser Lebensgefäß nicht nur halb voll ist oder ganz voll, sondern dass das lebendige Wasser des Lebens sogar aus diesem Gefäß herausfließt. Und dass es in diesem Gefäß eine lebendige Quelle entsteht, aus der es immer weiter herausfließt. Und das, was da überläuft, das ist die Kraft, diesen zu uns gehörenden Missionsauftrag Jesu, nämlich das Evangelium bis an das Ende der Welt zu repräsentieren und weiterzubringen, mit Freude umsetzen lässt. Nicht aus dem, was wir haben, sondern aus dem, was aus uns durch den Heiligen Geist herausfließt. Ich möchte nochmal an meinen Freund erinnern, den Manager. Der macht das nicht, der macht das aus sich. Was er hat, das versucht er da reinzubringen. Und das bringt ihn immer ans Burnout. Die letzten Worte Jesu an seine Jünger waren deshalb die Aufforderung, jo, rennt jetzt los, macht das jetzt. Nein, er sagt, wartet. Wartet, empfangt und dann bezeugt. Das mussten sie verstehen. Darüber dachten sie nach, sahen Jesus ungläubig mit großen Augen an und in dem Moment wird Jesus vor ihren Augen emporgehoben. Eine ganz wichtige Sache, die da an Himmelfahrt passiert. Für die Glaubenskritiker damals und heute war dieses Ereignis genauso unverständlich wie eine Jungfrauengeburt oder auch die Auferstehung Jesus selber. Da läuft immer die Frage mit, ja, wenn der jetzt geht, ja, wo ist denn Gott und wo ist denn der Himmel und all sowas? Und sie versuchen alles Mögliche mit naturwissenschaftlichen Berechnungen über die Aufstiegsgeschwindigkeit Jesu genau auszurechnen. Es gibt ja so Mathematiker, die da so wahnsinnig unterwegs sind. Das irgendwie zu finden, oder selbst Kosmonauten haben schon versucht, den Jesus da irgendwo zu finden im Weltraum. Versuche, die Unmöglichkeit des biblischen Berichtes irgendwie zu beweisen. Aber es hat alles nichts ergeben. Selbst die Bibel beantwortet diese Frage nicht eindeutig. Wo ist er denn jetzt? Zur Rechten Gottes. Ja, wo ist denn Gott? Aber was die Bibel feststellt, dass Gott erfahrbar ist, dass Gott erfahrbar in die Geschichte eingreift und dass es immer wieder Stellen gibt, und das ist ein ziemlich anspruchsvolles Thema, an denen sich die Immanenz und die Transzendenz, also das Diesseitige und das Jenseitige, dass das, was wir sehen, was wir wahrnehmen, wo Gott in unser Leben eingreift und wo wir Gott nicht sehen, nicht vor Augen haben, wo wir Jesus nicht mehr sehen, dass sich das berühren, dass das aneinander kommt. Die Bibel macht nicht den Versuch, Gottes Wohnung zu lokalisieren. Einzelne Menschen hatten gelegentlich einen Einblick dorthin geschenkt bekommen, zum Beispiel in Jesaja oder so. Aber unser Erleben als gläubige Kinder Gottes ist, obwohl Gott oder Jesus, obwohl wir ihn nicht sehen, nicht berühren können, nicht anfassen können, er also transzendent ist, wir ihn trotzdem immer wieder in unserem Leben kraftvoll erleben. Und er über unserem Vermögen hinaus wirkt, eingreift und somit immanent wird, also hier ist, bei uns ist. Die Wolke verhüllt Jesus, wir können ihn nicht mehr sehen. Jesus geht zum Vater, wird, die Theologen sagen, transzendent. Aber im Heiligen Geist berührt er uns wieder und wird für uns wieder immanent. Diese Wolke, von der hier die Rede ist, die hat im Alten Testament und auch im Neuen Testament eine ganz besondere Bedeutung. Sie verhüllt die Herrlichkeit Gottes vor unseren Augen, aber dennoch ist sie da. Die Transzendenz und die Immanenz, die berühren sich, aber ohne dass wir das mit Augen sehen können. Es ist einfach was davor, es ist wie Nebel, aber es ist real. Ich war mal spazieren, irgendwann im Herbst. Und da kam ein Leuchtturm, den sieht man ja ziemlich weit. Der ist ja eine echte Landmarke. Da war aber so ein Nebel, dass du den einfach nicht sehen konntest. Ich war, glaube ich, 100 Meter davor gestanden und du sahst ihn nicht. Aber er war da. Obwohl du ihn nicht siehst. Er ist da. Jesus wurde emporgehoben zu Gott. Aber er kann nun nicht mehr nur immanent, das heißt in einer speziellen Situation für bestimmte Menschen da sein. Also gerade die Jünger, die ihn gerade erleben, da kann er sein, aber nicht woanders. Jetzt, nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt, kann er auch transzendent. Das heißt in allen Situationen, an allen Orten, bei allen Menschen nahe sein und eingreifen. Deshalb brauchten wir die Himmelfahrt. Während, vielleicht als Beispiel, um sich das vorstellen zu können, wenn der jetzt in diesem Moment dein Herz berührt, vielleicht dadurch, dass du einfach nochmal neu begreifen lernst, wie wertvoll Jesus dich achtet, dass er seinen wichtigsten Auftrag dir gibt, dass er dich vielleicht von einer Traurigkeit befreit, von einer Hilflosigkeit dir Zuversicht schenkst, in einer Situation dir Heilung schenkt, in diesem Moment, wo er das tut, gerade bei dir, bewahrt er gerade ein Kind in Amerika, das irgendwie aus dem Baum fällt. Und das gerade einen Unfall hat. Und in Nepal hat er gerade in diesem Moment einen Kranken, der ohne seine Heilung sterben würde. Und keiner von allen konnte ihn persönlich dabei sehen. Transzendenz und Immanenz berühren sich. Die Wolke ist somit die Hülle, die Gott seinem geheimnisvollen Handeln gibt. Somit ist Gott, ist Jesus nicht weit weg, nicht Lichtjahre entfernt, sondern hier und nah, aber nicht sichtbar für unsere Augen. Die Jünger bleiben alleine zurück und sehen Jesus nach. Und doch ist die Hilfe Gottes da. Auf dem Ölberg, als Jesus vor ihren Augen entglitt, stehen plötzlich zwei Boten Gottes. Engel tauchen auf. Jesu Geburt wird zum Beispiel von solchen Engeln angekündigt. Seine Auferstehung von Engeln bestätigt. Und jetzt wird seine Himmelfahrt von einer Engelbotschaft auch begleitet. Wir sehen, dass die Engel bei besonders wichtigen Anlässen auftreten. Wie bei den anderen Begebenheiten auch, weisen sie über das gerade Geschehene hinaus. Gott gibt nochmal ganz klar, sie verheißen, da kommt noch mehr. Nicht das, was ihr gerade vor Augen seht, dass Jesus weg ist, sondern sie verheißen eine neue sichtbare Begegnung mit Jesus. Für die Zeit, jetzt deine Ausrüstung mit Kraft, um den Willen und den Auftrag Jesu vollmächtig in Gottes umzusetzen und dass Jesus wiederkommt. dass er dennoch nicht einfach jetzt weg ist und das war's, sondern dass das weitergeht. Maranatha, unser Herr kommt. Das erleben sie da. Und die Engel, die sprechen die Aposteln an, persönlich an. Er sagte ihnen, hey, Galiläa, also der kannte die, der wusste, wer das war. Und auch die Engel sind also nicht irgendwie Lichtjahre von uns entfernt, sondern wir können sie nur nicht sehen. Sie sind hier. Sondern sie sind uns so nah, dass sie auch uns sehen und hören und kennen. Habt ihr schon mal einen Engel gesehen? Ich noch nicht, aber ich habe sie wirken sehen. Ich weiß, im Schwarzwald, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, da ist unsere Tochter mit so einem Bobbycar so einen schnellen Abhang runtergefahren. Und ich dachte, die kann nicht mehr bremsen. Was ist da los? Die wurde immer schneller und schneller. Und ich dachte, das geht jetzt schief. Und unten am Ende dieses Weges waren so Steine hochgestellt, so grobe, solche großen Steine, die da so quasi als Begrenzung standen. Die fuhr mit voller Wucht da drauf zu. Und ich dachte, die knallt uns da rein. Und du konntest nichts machen. Ich habe nur noch geschrien, halt, stopp, Herr, hilf. Und sie ist mit dem Bobbycar davor, mit ordentlich Geschwindigkeit. Und der Bobbycar ging hoch und sie, ich dachte, die knallt jetzt kolontal mit dem Kopf in diesen Stein rein. Eine Handbreit war ihr Kopf davor. Papa! Sind hier. Und mancher Bote Gottes, der uns die Augen öffnet für Gottes Gegenwart und Realität in unserer Situation, war ein Engel. Vielleicht sogar ein Engel der Gemeinde. Und jetzt lernen wir etwas Entscheidendes, nämlich wie sich jetzt die Jünger mit diesem Erleben verhalten. Und das ist das Wichtige an diesem Gottesdienst und an dieser Predigt. Sie kehren vom Ölberg zurück nach Jerusalem mit dem Auftrag der weltweiten Mission. Der Weg wird zur ersten Etappe des Evangeliums in die ganze Welt. Aber es war aus der damaligen Sicht betrachtet, wie aus der heutigen Sicht auch, eine völlig unmögliche Aufgabe. Und ich hätte jetzt so gedacht, okay, die haben Jesus gesehen, der schickt sie jetzt los. Wenn ich jetzt so ein Jünger gewesen wäre, ich hätte jetzt überlegt, gehen wir zurück nach Jerusalem und jetzt setzen wir das um. Und dann würde ich mir überlegen, wo sind die meisten Leute? Also klar, Tempelplatz, da tobt der Bär, da gehe ich hin. Und dann geht's los. Und dann hätte ich 3 Tage evangelisiert und am 4. Tag hätte ich die massivste Grippe gehabt aller Zeiten, hätte keine Stimme mehr gehabt und gar nichts mehr weggegangen. Die Jünger waren schlauer wie ich. Das tun sie nämlich nicht. Ihr erster Weg in der Stadt führt sie nicht in ihren mehr oder weniger aussichtslosen Dienst, sondern ins Gebet und ins Warten auf das Empfangen der nötigen Kraft. Endlich kann man sagen, endlich tun die Jünger hier mal, was Jesus ihnen sagt. Das ganze Evangelium durch hat Jesus sich verrückt gemacht und hat ihnen gesagt, macht doch, was ich euch sage. Und die haben es nie hingekriegt. Hier ja. An dem Moment tun sie es endlich. Lukas beschreibt noch einmal sehr detailliert, eigentlich hier, indem er die Namen so nochmal so aufzählt, was das für Typen eigentlich waren, die hier beauftragt wurden und die sich zusammenschlossen, um gemeinsam zu warten. Das war eine ganz schön skurrile Truppe, die sich da so versammelt hätte. Hitzköpfe, Intellektuelle, Zweifler, Geschäftsmänner und Geschäftsmänner, ehemalige Terroristen, ein paar Frauen, ein paar No-Names und ein paar Normalos, also so, was wir hier so versammelt haben, glaube ich. Ich würde sagen, ich bin kein Ex-Terrorist, doch. Der eine oder andere schon. Ich war in der Jugend auch so ein Terrorist, mit langen Haaren, mein Vater hat immer gesagt, so ein Bombenleger. Es waren wohl so circa 120 Leute, die sich im Obergemach eines Hauses trafen. Warum im Obergemach? Weil da Ruhe war. Unten war das ganze Betrieb und das Geschäftsmäßige, da wurde gekocht, gemacht, getan. Und oben waren die Ruheräume und da hat man sich aufgehalten. wenn man zur Ruhe kommen wollte. Ein sehr, sehr gemischter Haufen, wartend auf Kraft, der sich da anschickte, die Welt zu erobern. Eine Gruppe von äußerlich wenig ansehnlichen und angesehenen Menschen übrigens. Aber entscheidend war nicht, wer sie waren, sondern wer sie sandte und vor allem, wer sie ausrüstete. Und das ist bis heute noch so. Es ist nicht entscheidend, wer du bist. Es ist entscheidend, dass der Herr, der auferstandene Herr Jesus Christus, der Schöpfer Himmels und Erde, dich sendet und dir Kraft gibt. Und entscheidend war zudem, was sie taten. Nämlich sie verharrten im Gebet. 10 Tage lang übrigens hier. Eben so lange, bis das Verheißene eintrifft. Das ist so ein lapidarer Satz hier. Die verharrten einmütig im Gebet. Ja, die hatten mal eine Gebetsgemeinschaft. Wahrscheinlich mussten die auch noch verschiedene Dinge am Tag machen. Ja, wird alles so gewesen sein. Aber die haben sich gesagt, wir bleiben jetzt hier so lange zusammen, bis das kommt. Bis das, was Jesus da gesagt hat, kommt. Die sind nicht einfach losgerannt. Wie lange wartest du auf die Kraft Gottes? Hast du schon resigniert, weil du sie nicht empfangen hast? Und rennst jetzt los und wunderst dich, dass es nicht funktioniert? Zum ersten Mal taucht das Wort einmütig auf. Ein Lieblingswort von Lukas für das Verhältnis von Gemeindegliedern untereinander. Einmütigkeit ist nach der Verheißung im Psalm 133 eine Grundvoraussetzung göttlichen Segens. Denn hier, sagt das Psalmwort, hat Gott seinen Segen verheißen, wenn Geschwister einmütig zusammen sind. Hier wird die Einmütigkeit von Kindern Gottes zu einer wichtigen Voraussetzung für den Empfang von Kraft in einen Zusammenhang gestellt. Wir sind sehr, sehr geprägt von Individualismus. Was ich denke, was ich meine, was ich brauche, was ich glaube, was ich denke, ist das Beste, was ich. Jesus hat eine andere Sicht. Der hat gesehen, die brauchen sich, die brauchen alle. Ich brauche die Helga, die heute Geburtstag hat. Ich brauche dich und ich brauche dich und ich brauche dich. Ich brauche dich, damit wir zusammen das tun können, was Jesus gesagt hat. Alleine mich damit überfordert. Kann es sein, dass sehr viel unserer Kraftlosigkeit, gerade auch unserer geistlichen Kraftlosigkeit, auch daher kommt, dass wir sehr wenig Wert noch auf die Einmütigkeit legen. Auf unser Miteinander, so wie es Jesus wollte. Dass wir da zu hemdsärmlich oft mit umgehen, zu lieblos. Wir reden immer viel von Einmütigkeit. Das ist ein Slogan unter uns Christen. Aber oft ist damit gemeint, werde du so wie ich und nimm meine Sicht der Dinge an, dann sind wir einmütig. Einmütigkeit, wie Gott sie meint, ist etwas anderes. Es bedeutet, ich suche das Gemeinsame zu meinen Geschwistern und stelle mich und meine Vorstellungen zugunsten des vom Herrn gegebenen gemeinsamen Zieles hinten an und nehme mich zurück, damit auch der andere mit kann. Gemeinsam die Ziele Gottes vor den persönlichen Willen zu stellen. Das ist eine Kraftquelle sondergleichen und ist eine wichtige Grundlage, um überhaupt die verheißene Kraft zu empfangen. Ganz viele Gemeinden kriegen sich in die Haare, weil einer sagt, ich sehe das so und der andere sagt, sieht das so. Und was bleibt unterm Strich? Trennung und Kraftlosigkeit. Aber wir haben die rechte Lehre. Da kannst du dir nichts verkaufen. Manchmal habe ich das Gefühl, die einzige Einmütigkeit, die wir wirklich aktiv noch leben, ist die eigenmütige Gegnerschaft. Etwas nämlich nicht zu machen, etwas nicht zu wollen, auch von dem, was Gott uns eigentlich aufgetragen hat. Wir sind uns einig darin, dass wir das nicht machen können, weil die Situation jetzt nicht so ist oder was auch immer. Die Jesus-Nachfolger, die Jesus sandte, die erkannten, wir brauchen uns und wir brauchen Gottes Kraft. Das eine scheint es nicht, ohne das andere zu geben. Ich schließe. Was haben die Jünger eigentlich gelernt? Nicht aus eigener Kraft, sondern immer aus Gottes überfließender Kraft, des Heiligen Geistes. Das ist die Erkenntnis der Verheißung von Pfingsten. Erkenne, dass du es nicht aus dir machen musst, sondern Gott. Das Zweite, was wir gelernt haben, obwohl wir Jesus und Gott nicht sehen, ist er trotzdem da. Das ist die Erkenntnis, die sie durch Himmelfahrt hatten. Und es kommt nicht darauf an, wie perfekt du bist, sondern dass du gesandt und erfüllt bist mit göttlicher Kraft. Hör auf zu ringen, irgendwas hinzukriegen. Fang an, darum zu ringen, die Kraft zu empfangen. Das ist die Erkenntnis aus den hier ausgeführten und aufgeführten Personen. Und das Letzte, was sie erlebten, war, dass sie einmütig waren. Dass sie nicht alleine sind, sondern mit deinen Geschwistern zuerst ins Gebet zu gehen und nicht vorher aufzuhören, bis das Verheißen empfangen ist. Ich erlebe das immer wieder, das erlebt ihr auch so. Es gibt eine Situation, wie zum Beispiel, als unser Jugendreferentenpastor abgesagt hat, lasst uns beten. Der erste Abend, volles Haus. Der zweite Abend, naja. Der dritte Abend, da sind die wieder zusammen, die eh kommen. Es geht um Krankheit. Der erste Abend, volles Haus. Der zweite Abend geht schon ein bisschen weniger, je nachdem, wie betroffen wir noch sind. Und das ist das, was wir oft erleben, dass wir nicht bleiben, bis das passiert, dass wir vorher weggehen und sagen, hat eh keinen Sinn und es reicht jetzt. Und wir wundern uns, dass wir trotzdem kraftlos bleiben. Ich glaube, wir müssen lernen, zu bleiben. Es kann durchaus sein, dass der Herr uns immer wieder mal zumutet, dass wir länger bleiben. Dass er uns noch mehr geben will, uns verändern will, uns erneuern will. Es war die Erkenntnis aus der Praxis der Jünger nach ihrer Beauftragung. Und als sie das erkannt haben und es gemacht haben und als sie diese Kraft empfangen haben, die war nicht mehr zu verwechseln mit den Jüngern, die mit Jesus da unterwegs waren und die nichts auf die Reihe gekriegt haben. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich meine dich jetzt ganz persönlich, der du da sitzt. Bleibe bitte nicht kraftlos. Lebe bitte nicht ohne die verheißene Kraft Gottes. Irmgard, geh nicht ohne diese Kraft. Bleibe so lange dran, bis du sie empfangen hast. Pfingsten ist die Verheißung, dass Gott zu seinem Wort steht und uns zu jedem guten Werk ausrüstet. Im Glauben findest du alle Kraft, die du brauchst. Halt es nur aus, so lange dran zu bleiben, bis du empfangen hast. Dazu erzieht uns manchmal Gott, indem er eine Zeit unsere selbstgewählte Kraftlosigkeit zulässt, damit wir ja wirklich erkennen, wir brauchen seine Kraft. Und bitte bleibe darin nicht alleine. Betet einmütig um das Verheißene. Ich habe es schon erlebt, dass wir eine Gebetsgemeinschaft, eine Gebetsaktion hatten während einer bestimmten Evangelisationswoche. Und wir haben es genau andersrum erlebt, dass von Anfang wenig waren und dass immer mehr kam, immer mehr, bis wir als Gemeinde, ich glaube 180 Leute abends im Gebet hatten, in einer Gemeinde, die mal knappe 200 Gemeindeglieder hatte. Wir haben in dieser Zeit Heilungen erlebt. Alte, liebe Schwestern, eine war schon über 90, die hatte Eindrücke von Gott, die uns alle ermutigt hat. Was möchte Jesus dir zeigen, wo du Kraft findest?